I just got scared. I've been locked up for so long, and I didn't want to be merged with a cough. I said it there. Now we all knew the truth. That damn, I can hide it, but I'm still sick as hell. It's that paranoia kicking in again. Boy, it kicks me so hard that I can't defend myself. The end. It's the end of this message, call again.
Einmal nur bei 135 Folgen.
Ich weiß gar nicht, wer war das denn nochmal? Bei wem hat man das denn?
Dass du hier nicht rauchen durftest?
Ja, bei wem war das?
Na, ich weiß es nicht. Irgendjemand, war das der Anwalt?
Nee, das war nicht der, aber da hab ich geraucht wie ein Schlot. Ah. Nee, das war nicht der Anwalt. Das war was ganz Absurdes.
War das Bowie, weil die schwanger war?
Ja, genau, Vivienne war das, genau, Vivienne war das.
Vivienne war schwanger und war Risikopatientin und hatte Asthma und hatte das volle Programm.
Das mit schwanger wusste ich nicht, aber ja.
Das hat sie auch erst im Nachhinein erzählt, dass sie schwanger war.
Da haben wir nicht geraucht.
Ich meine, das sollte kein Thema sein. Mhm. Wusste noch niemand. Mhm. War ganz frisch.
Oh mein Gott.
Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen. Oh Gott. Was ist denn los? Ladies and Gentlemen. Oh Gott, ich kann es nicht.
Ladies and Gentlemen and everybody in between. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Nummer 1.
Es ist wieder Astra Colada Zeit. Wir sitzen in der Astra-Stube vor uns. Daniel Hüttmann, neben uns Hauke Horreis und ein Gast, deren Namen wir noch nicht erzählen werden. Daniel ist teils gut gelaunt. Er hat sich ein bisschen leer gefreut. Es geht um eine Drucksituation, die wir hier nicht an den Tag legen wollen. Es geht um einen Spülboy und ich sage halt einfach nur, woanders müssen Menschen um Brot kämpfen.
Und hier macht Hauke Horreis eine Tresenschicht und lässt 18 Stunden das Wasser laufen. Der musste sein. Die Spülboy-Sache kriegen wir noch irgendwie wieder hin, sonst müssen unsere Tresenleute halt spucken, um das sauber zu kriegen. Na, Corona ist ja vorbei.
Ich dachte, hier wird sowieso gespuckt. Also ich nehme meistens, wenn ich in Bars gehe, dann gucke ich mir mal ganz genau an, wo die Gläser herkommen.
Ist mir meistens scheißegal.
Ich habe irgendwann mal gehört, dass diese Spülboys sowieso mega unhygienisch sind. Ne?
Das haben schon mehrere. Das ist im Übrigen unser Gast, den wir gleich noch
vorstellen. Das ist übrigens nämlich unser Gast, der sich ungefragt einfach in unseren Podcast gemischt hat.
Aber nee, das stimmt. Das habe ich auch gehört, dass das gar nicht so cool sein soll.
Du wurdest schon eingeladen.
Das ist schon klar. Ja,
also man muss immer erst richtig ankündigen und dann darfst du so, dann darf ich was sagen.
Infolge der Drucksituation wäre es eigentlich so, dass Drucksituation. Dass die Spannung aufgebaut wird. Ach, und dann fragt sich jeder, wer kommt heute eigentlich? Ist es eine Frau? Ist es ein Mann? Ist es irgendetwas dazwischen? Ist es eine Künstlerin oder ist es doch ein Schauspieler? Und heutzutage quatschen die Leute einfach immer dazwischen. Wie bei Reddit.
Das ist hier wie das echte Internet.
Kannst du dich einfach mal total gelangweilt ansagen? Wer bist du? Was machst du?
Ja, hallo, mein Name ist Moritz Mutzmann. Ich bin Schauspieler und Sprecher aus Hamburg. Und ich freue mich jetzt sehr, hier zu sein bei euch beiden.
Hallo.
War das gelangweilt genug?
Das war oder? Sehr gelangweilt. Aber findest du nicht auch, dass ich super umgeswitcht habe in Hallo, ich bin total angefressen, das passt mir alles an, auf. Ey, voll geil, dass
Daniel
du da bist.
Daniel hat von I hate my life, I hate the Spülboy zu ich habe eine mega Drucksituation in my life zu hey, mir geht's total super, wir hatten hier gerade so eine doofe Situation, aber hey, alles easy going.
Das liegt aber auch daran, weil ich gerade was esse.
Das ist super, da freuen sich die HörerInnen da draußen auf jeden Fall. Genau. Wenn die noch mal ein bisschen, das darfst du ja normalerweise auch, wenn du halt, du machst Audiodeskription.
Ein schwieriges Wort, gell?
Audiodeskription. Ja. Sag das mal, Daniel.
Audiodeskription. Mit vollem Mund sogar.
Audiodeskription für Blinde und Sehbehinderte.
Audiodeskription für Blinde und Sehbehinderte.
Also. Genau.
Wieso, das kriege ich nicht hin.
Kannst du erklären, was das ist, Daniel?
Es ist doch bestimmt das. Gibt's das nicht bei Netflix und Prime auch?
Ja.
Dass man das einstellen kann unter Audio und so, dass man dann halt für Nichtsehende und für Nichthörende Menschen das sichtbar macht oder hörbar. Nee, wie sichtbar
also,
hörbar ist auch doof, ne?
Genau, es ist immer die Sehbeeinträchtigten, die kriegen die Audiodeskription und die Hörbeeinträchtigten kriegen halt Untertitel.
Mhm. Kurze Frage.
Prostig.
Sagt man nicht mehr blind und taub?
Doch, aber ich bin ja ultrapolitisch korrekt und deswegen sage ich sehbeeinträchtigt. Nein, blind kann man auf jeden Fall sagen. Ich weiß nicht, wie es mit taub ist. Also ich glaube schon, dass du das sagen kannst.
Ich glaube auch.
Ich glaube sehbeeinträchtigt. Und es ist ja auch so, dass nicht nur, wenn man taub oder komplett blind ist, dass man diesen Service in Anspruch nimmt, sondern auch, wenn man eben Beeinträchtigung hat. Man sieht vielleicht nur so Formen und Farben und dann freut man sich über eine Audiodeskription. Oder wenn man eben nicht so richtig hört, freut man sich über Untertitel, dass man nicht Also, dass man nicht die ganze Zeit so genau hinhören muss.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wird alles deskriptiert? Heißt das so? Deskriptiert?
Deskribiert.
Deskribiert?
Beschrieben. Kann man auch einfach sagen.
Nein, also geht es da mehr um Film oder geht es da mehr um Serien? Geht es da mehr um Live-Veranstaltungen?
Also es wird alles inzwischen, was nicht nied- und nagelfest ist, wird mit einer Audiodeskription versehen. Und ich mache hauptsächlich und größtenteils Live-Audiodeskription und bin dann wirklich bei Live-Shows von bis, also inzwischen nicht nur im öffentlich-rechtlichen, sondern auch im privaten, also vor allen Dingen, oh Gott, darf ich die Sender sagen?
Klar. Ja, das darfst du sagen.
Auf jeden Fall. Bei ProSieben und Sat.1, das sind die einzigen privaten, die uns wirklich auch für Live-AD, so kürze ich das dann ab, beauftragen. Und das ist voll cool, weil wir wirklich lange Jahre nur für Öffentlich-Rechtlichen das gemacht haben und jetzt wirklich, also für ARD, ZDF, SWR und so weiter und jetzt eben auch für die privaten Sender. Und das ist schon ganz cool, dass wir einfach auch so Sachen wie The Masked Singer und Germany's Next Topmodel, dass wir da eine Audiodeskription für machen können.
Ich bin ja totaler Fan davon, wenn auf Festivals, auf Bühnen, das ist in Deutschland, glaube ich, noch nicht so gang und gäbe, aber bei den englischen Festivals ist es so und in Schweden und Dänemark, glaube ich, dass auf der Bühne links und rechts oder nur auf einer Seite halt eine Gebärdensprachen-Mensch steht, der halt das Gesungene in Gebärdensprache übersetzt und das Ganze wird dann auf den Leinwänden übertragen.
Ehrlich?
Ja, kein Scherz.
Das habe ich noch nie. Doch, das habe ich schon gesehen. Das ist mir aber auch erst vor kurzem aufgefallen beim Super Bowl. Und zwar als Rihanna aufgetreten ist. Rihanna,
genau.
Gab es eine, die das mitperformt hat. Das so geil war.
Super.
Ja, also das ist halt wirklich, es ist halt cool, dass Barrierefreiheit ein immer größeres Thema wird.
Ich hab mein Handy nicht an.
Muss da leider tatsächlich rangehen.
Mach doch nichts. Ich kann ja weitererzählen.
Nee, du kannst ja kurz eine Autodeskription machen von dem, was Daniel gerade da macht.
Ja, Daniel geht jetzt nochmal hinter den Tresen. Er hat mit der linken Hand sein Handy am Ohr, geht jetzt aber aus meinem Sichtfeld hinter die Bar der Astra-Stube. Da leuchten die Kühlschränke. In ihnen befinden sich Bierflaschen und alkoholfreie Bierflaschen von einer Firma mit V. Mit J. J, um Gottes Willen, mit einem V darin.
Während
Hauke in einem weißen T-Shirt seine gedrehte Zigarette noch auslaugt mit den Lippen, dann noch ein bisschen Rauch rauszieht und da kommt Daniel auch wieder, setzt sich zurück auf den
Hallo.
Schemel ans Mikrofon und kladdert sein Handy auf den Tisch. Gut, kladdert würde ich natürlich live on air auch nicht sagen, das mache ich nur bei euch.
Kladdert ist voll gut.
Kladdert das ab.
Beschreib mal den Tisch.
Oh, der Tisch ist ein brauner Holzbalken vielmehr mit lauter Stickern beklebt und der lehnt auf zwei Seiten fünf gestapelten alten Astra-Kisten in einer schönen roten Farbe. Und die Sticker, und es befindet sich auch Essen auf dem Tisch, was Daniel sich einverleibt und... Die Sticker sind auch in verschiedenen Farben, wahrscheinlich von verschiedenen Bands oder Werbeaktionen im Hamburger Umland.
Voll schön gemacht. Jetzt kann sich jeder vorstellen, was das ist.
Es ist echt hart, ne? Weil wir haben ja sonst immer ein Bild, was wir beschreiben. Also ein Bildschirm, auf den wir gucken. Und das heißt, du hast nur bestimmte Informationen. Wenn du halt im Raum sitzt und eine Audiodeskription, du musst ja dann wirklich filtern, was ist jetzt die wichtigste Info. Und das ist wirklich krass, weil du... filtern musst, was ist jetzt, was ist die relevante Info. Und auf dem Bildschirm, selbst da musst du filtern, was muss der Blinde, der Zuhörer, was muss der jetzt eigentlich erfahren? Und das ist halt im echten Leben, möchtest du ja eigentlich alles die ganze Zeit beschreiben. Ich weiß nicht, ich kenn dir diese Szene aus Die fabelhafte Welt der Amelie?
Welche?
Ja, den Film kennt ihr aber, ne?
Ja.
Und da gibt's doch diese Szene, der Blinde in Paris, der ältere Herr läuft auf der Straße und sie krallt sich diesen Mann und ich weiß nicht, für einen Block schleift sie ihn mit und beschreibt ihm einmal alles und beschreibt ihm genau, wie die Blumen aussehen und was jetzt gerade am Himmel passiert und was die Tiere machen, was die Menschen machen. Und der ist halt so ganz glücklich danach und ganz selig, weil das halt schon ewig niemand mehr für ihn gemacht hat und so... denke ich immer so ein bisschen von der Audiodeskription, weil es ist halt wirklich so, klar, es ist nur eine Fernsehshow, ne? Es ist nicht das Leben, aber es ist trotzdem so, dass wir natürlich da einen Mehrwert bieten wollen und einfach den Leuten etwas beschreiben wollen, dass Bilder im Kopf entstehen, die vielleicht länger gar nicht mehr so da gewesen sind, wenn die nur die Sendung so hören und wo dann irgendwelche Schlagerkünstler auftreten, dass man halt mal weiß, ey, wie sind die eigentlich angezogen, wie bewegen die sich, was passiert da noch so?
Finde ich wahnsinnig faszinierend, dass du innerhalb von so kurzer Zeit eigentlich immer das beschreiben musst, was halt gerade in dem Moment passiert.
Ja. Ja. Ja, also es ist halt sehr schnell, man muss sehr schnell, es ist so ein bisschen wie, als würdest du jemandem, der auch, weiß ich nicht, schlecht hört, den Weg erklären müssen. Du musst immer auf Punkt sprechen und du musst halt schon immer klipp und klar sagen, okay, das und das und das, Punkt. dann musst du neu denken. Jetzt das und das und das. Also du kannst nicht so, ja, also das und das. Blablabla. Das ist halt so total blöd, weil dann können die dir überhaupt nicht folgen. Es ist schon immer sehr kurz, prägnant, sehr neutral. Wir sind sehr neutral. Also wir haben halt keine Wertung über das, was da passiert. Ja, und ein Wortschatz, der irgendwie sofort abrufbar sein muss.
Wie übst denn du das?
Inzwischen, ja, man übt es dann schon einfach mal, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, kurz vor der Sendung, wenn man eine Sprechprobe macht, dann beschreibt man mal kurz irgendwie, was gerade auf dem Bildschirm ist oder so. Also wenn da, wenn die im Studio irgendwo sind, beschreibt man einmal kurz das Studio schon mal, dann hat man das schon mal irgendwie geübt. Aber ich mache das jetzt seit 2013, also seit 10 Jahren, und dadurch muss ich es jetzt nicht mehr üben.
Ja.
So.
Das ist ja der Wahnsinn.
Der Wortschatz ist da.
Kann ja.
Aber ich mache das ja auch privat, ne?
Indem du mit anderen Menschen redest?
Nee. Nee. Ich gucke ja oder habe sehr gerne The Walking Dead geguckt. Und ich habe ja 2 Katzen. Und
du hast den Katzen beschrieben, was gerade auf der Leinwand passiert.
Die eine Katze, Lilly, mag Horrorfilme. Ist so. Die guckt da immer zu. Und wir haben dann immer zusammen sehr häufig The Walking Dead geguckt. Die ist dann extra dann ins Schlafzimmer gekommen, weil ich im Schlafzimmer geguckt habe. Und ab und zu hat sie sich dann umgedreht und war dann so ein bisschen eingemuschelt. Und dann habe ich ihr halt immer noch erklärt, was passiert. So, habe ich gesagt, Lilly, guck mal jetzt hier, Rick, der geht über die Brücke und die explodiert gleich auf jeden Fall. Und da von links und rechts kommen die Zombies. Habe ich auch mit meiner Katze gemacht.
Funktioniert ganz gut. Aber hast du das gemacht, um dich zu beruhigen, weil es so aufregend war, oder?
Nee, weil du fängst als Katzenbesitzer oder als Tierbesitzer, glaube ich, fängst du irgendwann an, mit deinen Tieren zu reden.
Ja.
So, wenn du alleine bist. So, obwohl wir machen es auch, wenn meine Partnerin dabei ist, dann imitieren wir die Stimmen der Katzen.
Ja, das kenne ich alles, aber siehste? Mit einem Hund. Also
ja, und das ist bei Katzen, irgendwann fängst du an, mit deinen Tieren zu reden. Ja. So, und das machst du automatisch.
Ja,
so.
Wir haben halt unseren Hund immer synchronisiert am Anfang. Und das
machen wir immer noch.
Als der Baby war, der ist jetzt echt ein mittelgroßer Rüde. Ne? Und der, wir haben den als der Baby war immer so mit so einer Eunuchenstimme so synchronisiert.
Also ich gehe jetzt hier mal eben lang und dann hüpfe ich da mal drauf.
Und geil. Das ist jetzt halt irgendwie immer noch manchmal so. Man denkt so, nee, scheiße, der Hund ist fast 3. Also der hat nicht mehr diese Baby-Eunuchen-Stimme. Aber irgendwie macht es halt auch Spaß. Ne? Es ist so für uns die Stimme des Hundes. Und das ist natürlich völliger Quatsch, aber
das macht total Spaß. Und wenn man sich darauf einlässt und das halt länger macht, dann ist das so ein Automatismus. Und das machst du die ganze Zeit. Ja. Das ist super irre, wirklich. So, weißt du, meine Partnerin steht irgendwie in der Küche und wäscht ab und unser Kater kommt rein. Und dann stehe ich irgendwo dahinter und sehe das und dann so, ey, sag mal, wann ist hier Naschi-Zeit eigentlich? Ich weiß, ich bin Diabetiker, ich darf keinen Zucker essen, aber so ein bisschen Naschi wäre jetzt schon ganz geil. So, das ist ein kompletter Automatismus, das ist total witzig. Das macht aber voll Spaß.
Ja.
Das ist auch irgendwie nicht lächerlich oder so, aber ich glaube, das können, glaube ich, nur Katzen- oder Hundebesitzer kapieren.
Ich habe mich immer mal gefragt, ob das so dieses, ne, man sagt ja immer das Vermenschlichen des Haustieres und so, und gerade bei Hunden ist das ja auch so ein Thema, ja, die Hunde werden total vermenschlicht.
Ja.
Und ich habe mich immer mal gefragt, ob das vielleicht ist, wenn man kein eigenes Kind hat, aber
auf
wenn du
jeden
vielleicht
Fall.
1-2 Kinder hast, mit denen du eh die ganze Zeit in Kommunikation sein musst, weil die müssen das ja irgendwie lernen, ob du dann weniger mit deinen Tieren sprichst oder ob du die dann einfach mit dazu nimmst und auch über die und die Kinder immer nicht wissen, wer redet jetzt gerade, der Hund? Also das ist so, das habe ich mich so gefragt, weil das ist ja dieses, je mehr oder je weniger Kinder man hat, desto mehr vermenschlicht man, glaube ich, sein Haustier, weil es das Baby dann halt ist. Ne?
Und das macht man total. Wir hatten letztens die Situation, dass beide Katzen im Wohnzimmer waren und meine Partnerin lag auf dem Sofa und ich bin reingekommen und habe mit ihr geredet und sie hat erstmal die beiden Katzen angeguckt. Mit welcher Stimme von den beiden spricht er jetzt? Ah, nee, du meinst mich, oder? Weißt du, sowas. Geil. Es ist halt, ach, ich mag das, ich finde das gut, das ist auch lustig irgendwie. Tierstimmen halt.
Ja, du machst Audiodeskription für die Tiere,
ja,
damit die genau wissen, was passiert.
Ja. Und wir sind total witzig dabei. Wir sind richtig witzig.
Privat bin ich auch mega witzig.
Das sag ich auch immer, dass ich mega witzig bin und krieg dann immer zu Hause zu hören, dass es nicht so ist. Ich hätte irgendwie nur so ein paar Witze im Jahr.
Für mich ist Moritz, den ich ja schon sehr, sehr lange kenne, ich glaube, wir kennen uns jetzt schon seit über 16 Jahren.
Ja, so doch, kommt
hin. 15 Jahre,
glaube ich.
Ja. Moritz ist da wie so ein guter Wein. Man braucht immer.
Was kommt denn jetzt?
Ja, ich wollte aber nur sagen, es braucht immer ein bisschen länger, bis man eine Art von Humor versteht. Und ich finde schon, deine Art von Humor ist schon sehr, sehr kerkelesk.
Ja, okay, verstehe.
Was ist das?
Kerkelesk.
Was ist das denn?
Harpe-Kerkeling-Humor.
Ach so, ja, damit komme ich klar.
Finde ich natürlich Ich finde das natürlich schön zu hören, weil der natürlich für mich als Schauspieler und Comedian in Klammern eben auch ein Vorbild ist. Ne?
Richtig. Und da fällt mir sofort, wenn ich sage, da fällt mir sofort eine Szene aus der Vergangenheit ein, wo ich mich einfach über 5 Minuten halt bepisst habe als Zuschauer, als ich dich gesehen habe, wie du eine sehr einfache menschliche Sache gemacht hast und wo jeder gedacht hat, was soll denn das? Ist das jetzt Kunst oder was? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, der Nudelfresser.
Der Nudelfresser. Ja. Frag ihn mal.
Was ist der Nudelfresser?
Also ich hatte in der Schauspielschule, Hauke und ich mussten dann, wir waren gar nicht in einer Klasse, aber du hast das dann natürlich gesehen und wir waren auch nicht in einer Gruppe, aber wir mussten Monologe raussuchen, die dann ganz gut zu unserer Persönlichkeit passen oder die man halt mal machen kann. Und irgendwie hat ein Lehrer dann gesagt, ja Moritz, mach doch den Nudelfresser, ist doch irgendwie witzig. So, und der Monolog ist cool, weil der beginnt halt damit, dass der einfach da steht und Nudeln frisst. Mhm. Und ich hatte dann irgendwie einen Bauchladen umgeschnallt und einen Teller kalter Nudeln irgendwie vor mir. Und es war wirklich so, dass der Lehrer meinte, ja, wenn wir dann so einen Open-Stage-Abend machen und du dich dann da hinstellst, dann halt das mal richtig aus. Halt das mal, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Minuten aus. Und bevor du anfängst zu sprechen und isst ganz langsam und ganz bescheuert deine Nudeln. So ganz, so hing die aus dem Maul raus und so. Und Hauke saß dann da auch. Und das Krasse war wirklich, das hält ja keine Sau aus. Da steht einfach jemand und isst von einem Teller auf seinem Bauchladen 5 Minuten Nudeln. Und alle denken, jetzt geht's doch vielleicht mal los so. Und ich weiß nicht, irgendwann wurden auch schon so Sachen so reingerufen. So, ja, wir haben es jetzt verstanden, jetzt mach mal. So. Aber diese Reinrufe, die bringen dir dann halt nochmal so eine extra Minute, ja, weil klar. Du so denkst, ne, jetzt.
Jetzt mach ich noch langsamer.
Und dann ging's halt irgendwann los und so. Und dann war total absurd. Aber das war wirklich, das war halt cool, weil man das natürlich total mit Leben füllen konnte. Der ist halt irgendwie ausgerastet. Ich weiß, es ging aber auch wirklich um Nudeln. Fressen, so.
Ums Essen, ja, an sich.
Aber den Monolog kenne ich nicht mehr.
Schon lange her. So ein absoluter Family-Guy-Humor. Ja. Diese typischen, wie lange dauert diese Szene eigentlich noch?
Wie lange kann er den Frosch noch nicht aus dem Fenster kriegen?
Genau. Ja. Und einfach nur diese Länge macht es dann halt einfach nur witzig. Ich weiß nicht, ob du daran gerne erinnert wirst. Du hast ja auch damals relativ
Doch, viel... Doch, der Monolog war schön, ja.
Du hast sehr viel Kritik dafür eingeheimst, ja. So. Aber
ob es jetzt an den 5 Minuten vorher lag oder an meinem mangelnden Talent, den Rest rüberzubringen, weiß ich nicht.
Ich war immer auf deiner Seite.
Du warst
Seite.
Immer auf meiner Seite, das stimmt.
Der Moritz, der hat auch Schauspiel mit mir zusammen gelernt.
Genau.
Und man sieht ja, wo es hingeführt hat.
Ja, er bei der Autodistribution.
Genau.
Ich in die Astra-Stube.
In die Astra-Stube.
Ja, aber so. Ich bin ja jetzt auch in der Astra-Stube, von daher ja, gut, ist es ja, ich bin jetzt schon das dritte Mal in meinem Leben hier. Also wie krass ist das denn?
Bitte.
Du hast ja mit mir zusammen 2011 den Abschluss gemacht.
Ja.
Okay. Und jetzt im Nachhinein, 12 Jahre später, sind wir jetzt nicht auf den großen Bühnen dieser Welt und haben es irgendwie nicht geschafft, weil uns wurde das eingebläut. Mhm. Das musst du halt so verstehen. Wir haben Dozentinnen gehabt, die uns gesagt haben, es ist nur gut, wenn ihr erfolgreich seid. So kam mir das immer vor.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also es war wirklich so dieses... weil einem ja auch immer so viel erzählt wurde von Absolventen, die erfolgreich waren, die irgendwie Theater gespielt haben, die gedreht haben, war es wirklich für mich auch so dieses, ja, also wenn ich nicht spiele und oder drehe oder beides und das eigentlich durchgehend, dann wäre ich nicht erfolgreich. Und das hast du schon recht, das wurde schon sehr viel gesagt und es ist ja auch ein bisschen so. Also ich würde mich jetzt auch nicht als besonders erfolgreichen Schauspieler beschreiben, aber...
Til Schweiger auch nicht.
Naja, der ist halt erfolgreich, der ist ja, halt nicht ist besonders gut, aber er hat ja auch viel als Nicht-Schauspieler erreicht und so und die Leute gucken das ja auch irgendwie gerne.
Der hat mit Uwe Boll gedreht.
Irgendwie soll jetzt doch, Manta Manta Teil 2 und das hat schon irgendwie mir im Herzen wehgetan, weil ich habe als Kind, habe ich Manta Manta halt geliebt.
Ich liebe
ne?
den Film den, immer kann, noch.
Kenne den immer noch auswendig. Ich habe den auch letztes Jahr noch mal geguckt. Ja. Und plötzlich kam ja, jetzt kommt ein zweiter Teil. Und ich war so, bitte was? Warum müssen die immer so ein geile Legacy so kaputt machen?
Der Film wird kaputt gemacht, auf jeden Fall.
Ich befürchte das auch.
Das wird scheiße. Der Trailer ist schon Müll. Ja. Also wirklich. Ja. So, und man weiß ja, in Trailer zeigt man ja nicht mal so die coolsten Sachen. Und wenn der Trailer schon richtiger Müll ist, ey, ich gucke mir den Film auf gar keinen Fall an. Ich will mir den ersten Teil nicht kaputt machen lassen. Auf gar keinen Fall.
Ich feiere den immer noch ab. Also ich feiere den auch ab und ich fand es halt auch, ich fand es eigentlich cool, dass er Tina Ruhland und den Michael Kessler auch wieder zurückbekommen hat, dass sie gesagt haben, ja klar, machen wir, aber gut, was sollen sie auch sonst machen, außer den größten Til Schweiger Film des Jahres,
ich
so das
sagen.
Größte Revival, aber ich weiß nicht, dieser Top Gun 2, habt ihr den gesehen?
Ja.
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ich auch nicht. Und der war ja auch sehr erfolgreich und hatte sehr gute Kritiken. Also, aber ich befürchte, jetzt machen sie so, okay, wenn Top Gun 2 funktioniert, funktioniert alles
Teil 2. Da machen wir Manta. Und hol ich im Kopf 2, ja, machen wir ja, auch nochmal.
Genau. Aber das Ding ist ja auch, diese Nostalgie für die 80er und 90er, die ist ja auch, was heißt, relativ neu.
Ja.
Aber dieses, dass man Bock hat auf Filme von vor 30 Jahren nochmal ein Remake oder eine Fortsetzung zu machen, das ist schon relativ neu.
Die wollen jetzt ja auch von den Goonies ein Remake machen, wo ich sage so, nein, mach das bitte nicht. Mach das bitte einfach nicht. Schwierig. Das wird CGI überfüllt sein wahrscheinlich. Du kriegst never ever wieder so geile junge Schauspielerinnen in diesen Film rein. Und dann werden die alten Schauspieler nochmal da so reingeknallt, als so Cameo-Auftritt, keine Ahnung was so. Braucht kein Mensch, Mann. Ja. Bullshit. Ja. So.
Oder nicht. Ist es einfach schwierig, also beim ersten Anlauf denn diesen Zeitgeist wieder zu treffen, also wieder absolut. Alle glücklich zu machen. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, ist Ghostbusters, die mit Ghostbusters Legacy heißt der, glaube ich.
Legacy, ne?
Geschafft haben, irgendwie nach einem zweiten Anlauf irgendwie etwas zu erschaffen, was denn halbwegs wieder so einen gewissen Zeitgeist trifft.
Ja, aber
trifft.
Auch nur halbwegs.
Ja, und sie hatten ja nun auch vorher den Ghostbusters-Film mit den Ladies von Saturday Night Live und der war ja jetzt auch nicht so geil.
Nee, aber das war für mich auch kein Ghostbusters-Film. Nee. Also jetzt nicht wegen den Frauen, totaler Quatsch. Deswegen
die
überhaupt
Frauen
nicht.
Sind an sich super. Ey, aber
super Schauspielerinnen auf jeden Fall, scheiße. Aber der Film war scheiße. Ja. Der Film war einfach nur scheiße. Ja. So, das ist, also braucht halt kein Mensch. Ich habe gestern auch einen Ausschnitt gesehen von, sorry, das ist was ganz anderes, aber von Der gestiefelte Kater, so der letzte Film davon.
Ja.
So. Und ich fand Shrek alle Teile geil. Ich stehe auf den Humor. Ich mag das. Ich mag auch den gestiefelten Kater an sich, die Filme. Ich fand den ersten und zweiten Teil cool. Und der jetzige, ich weiß nicht, was die gemacht haben. Ihr müsst euch mal den Trailer angucken. Das sieht so computerlastig aus. Also es hat überhaupt nichts Cooles mehr. Die ganzen Action-Szenen sind alle so super, ja, computermäßig gemacht. Also es sieht super kacke
aber
aus.
Aber der soll wohl, das habe ich bei Twitter gelesen, und jetzt wird's gruselig, der soll wohl richtig gut sein.
Ich fand den Trailer auch geil.
Also der Film soll, der soll auch geil. Aber ich habe auch die ersten beiden Teile, ich habe, glaube ich, bei Shrek 3 oder 4 aufgehört.
Ja, aber 3 habe ich, glaube ich. Gibt's einen vierten?
Ja.
Echt?
Ja.
Den kenne ich
gar nicht. Shrek Forever irgendwas. Forever.
Ich muss sagen, ich habe den gesehen. Ich fand den gut.
Welchen? Den neuen?
Den neuen gestiefelten
Kater. Aber du weißt, was ich meine, oder?
Ich weiß, was du meinst. Und das liegt einfach daran, dass sie die Technik genommen haben, die jetzt gerade halt auch beim Spider-Verse genutzt wird. Also etwas, was aussieht wie Zeichentrick, aber trotzdem computergeneriert ist.
Und das sieht
sehr,
man halt total.
Ja, ist aber, finde ich, halt ein sehr zeitgemäßen Look, wenn wir bei dem Thema Zeitgeist sind.
Ja, ein Stilmittel auch, ne?
Ein Stilmittel. Und die treffen halt einen Ton, den ich glaube, dass erwachsene Eltern, die, weiß nicht, 20 gewesen sind oder 15 gewesen sind, als sie den Schreck geguckt haben, jetzt mit ihren Kids da reingehen können und beide verstehen das. Also der Humor stimmt halt und die Bilder stimmen halt, weil sie wieder weil es nicht dieses CGI von 2005 oder 2006 ist. Also lockt jetzt ja halt auch keinen mehr irgendwie hinterm Ofen hervor, wenn da ein Dinosaurier in CGI durch die Gegend rumläuft.
Ja, ich meine, CGI holt ja wirklich keinen mehr hinterm Ofen hervor. Das muss man ja wirklich mal sagen. Also ich meine, damals als Toy Story im Kino lief, da war ich irgendwie, keine Ahnung, 9 oder 8 oder so. Und da sitzt man da und dachte, krass, das ist ja die Offenbarung. Aber das ist natürlich heutzutage so, ja, okay, noch ein CGI-Film. Ich meine, selbst hier Disney macht ja gar keine Werbung mehr für ihre neuen CGI-Filme, weil die schon so denken, ja.
Die kacken gerade ganz schön ab, ne? Disney ist gerade richtig am Losen, Alter. Das ist richtig übel. Ja. So, alle Filme, die die letztens rausgebracht haben, sind alle verkackt an den Kinokassen.
Ist
komplett
so.
Durch die Bank weg.
Ich bekenne mich, ich oute mich jetzt nochmal zum vermehrten Male, bei Hauke vor allen Dingen der weiß das wahrscheinlich. Ich bin ja ein Riesenfan, das war mein Lieblings-Disney-Film, Ariel, die Meerjungfrau. Und da kommt ja im Mai die Neuverfilmung mit Hailey Bailey.
Ja.
Und ich freue mich mega darauf. Ich habe so Angst, dass der ganz schlecht ist und ich den nur einmal im Kino gucke und danach nie wieder darüber sprechen möchte, weil ich das Originalfilm so liebe und damit aufgewachsen bin. Mit den Liedern, mit den Farben, mit allem, was dazugehört. Wenn der Film schlecht ist, dann hat Disney wirklich ein Problem mit mir. Aber wenn der geil ist, wenn der mich irgendwo abholt, dann bin ich on fire. Also dann singe ich den ganzen Sommer Part of Your World und Unter dem Meer. Also wirklich, ist echt. Also da freue ich mich echt drauf. Also
du bist jetzt keiner von denjenigen, der sich darüber aufregt, dass wir jetzt eine Afroamerikanerin
haben. Doch, auf jeden Fall, bestimmt.
Nein, um Gottes Willen. Ich finde die mega. Und ich habe, das Ding ist, ich meine, das war hoffentlich wirklich eine hypothetische Frage.
Ja,
aber
klar.
Das Ding ist, dass die man kann es nicht beurteilen. Was ich bisher von ihr gesehen habe, die ist mega, die singt mega. Und was ich ja so geil finde bei Ariel, es gibt ja auch immer diese beschissenen Kontroversen. Ich meine, jetzt gehen wir völlig vom Thema ab.
Ja, ja.
Aber da gibt es immer diese Kontroversen. Ja, und die gibt ihre Stimme auf für einen Kerl und so. Und ich denke immer so, nee, die gibt ihre Stimme auf, die gibt etwas auf, um an Land zu sein. Das, was sie sich ihr Leben lang gewünscht hat, was ihr verwehrt geblieben ist und so. Sie will eine andere Welt entdecken. Mhm. Und das ist ja auch so eine Metapher für Künstler auch zum Teil, dass man sagt, ey, ich will da raus, ich will, keine Ahnung, ich will in die große Stadt, ich will was schaffen, was machen und dafür muss ich irgendwie auch was zurücklassen, was aufgeben und das finde ich halt bei Ariel die geile Metapher, dass sie halt ihre Stimme zurücklässt, um eben an die Oberfläche zu kommen, weil sie hat die schönste Stimme des Universums,
so
wird
nämlich
gesagt in dem Film und das heißt, ich finde, wenn sie beim Casting wirklich gesagt haben, ey, ich möchte die junge Frau haben, die die geilste Stimme hat, egal was für eine Ethnie die hat oder sonst was, dann bin ich total fein. Aber was ich bisher gesehen habe, die Frau singt mega und deswegen sehe ich jetzt auch gar kein Problem in dem Casting. Aber gut, ich meine, die Leute rasten wegen jedem Scheiß aus.
Ich wollte gerade sagen, die Leute rasten wirklich, wirklich. Also Sydney Beers hat vor letzte Woche Donnerstag oder
im
Molotow gespielt in der Skybar. So, es war hinterher ausverkauft in der Skybar, voll schön, war bestimmt ein super Konzert. Und die Mopo hat einen Artikel darüber geschrieben, Mopo Kultur oder wie dieses komische Ding da
heißt. Mopop.
Mopop, danke. Und die Überschrift war irgendwie von wegen Sydney Beers singt übers Rülpsen und Furzen. So. Scheiß Überschrift, safe auf jeden Fall, aber der Artikel war gut geschrieben. Sehr liebevoll und halt auch auf die Künstlerin bezogen, was sie halt macht und so. Und die ersten 15, 18 Kommentare bei Facebook unter diesem Post, die haben sie einfach nur die Überschrift durchgelesen und sind nur auf dieses Furzen und Rülpsen eingegangen. Und dann waren da so Sätze wie so, ja, und sowas kriegt dann von Claudia Roth auch noch einen Kulturpreis oder was. Ja, danke. Weißt du, nur so ein Scheiß. Weißt du, wo ich einfach denke so, ist das euer verfickter Ernst, Alter? Lest euch doch mal den ganzen Artikel durch, befasst euch doch mal 3 Minuten mit der Künstlerin, 3 Minuten. Einfach nur bei Google Sydney Beers eingeben, so Wikipedia-Eintrag, perfekt geschrieben, einfach durchlesen, einen Song von ihr anhören und dann weiß man, dass das einfach nicht nur um Furzen und Rülpsen geht. Also ich fand das so schlimm. Das kann ja euer Ernst sein. Aber da muss man auch ganz klar sagen, als wenn die Mopo nicht weiß, was sie mit so einer Überschrift bewirkt. Also das weiß die Mopo doch.
Ja, das ist ein Verriss irgendwie, ne?
Ja, also die Überschrift war ein reiner Verriss im Endeffekt, aber der Artikel war voll gut geschrieben, der war super gut geschrieben.
Ja.
Und auch pro Künstlerin, so geiles Konzert, alles geil, aber halt so eine verfickte, dumme Überschrift zu machen, wo ich denke so, ja, das ist auch einfach nur Clickbait, Alter, mehr ist das nicht. Es ist einfach nur, wie Rupsen, Fürzen, geil, klicke ich mal drauf. Mehr ist das nicht.
Ja,
und das finde ich schade. Das finde ich richtig affig, wirklich. So, wollen wir ganz kurz eben gesagt haben.
Eine vernünftige Headline sorgt dafür, dass dein Content geklickt wird.
Ja, ist richtig, aber das macht dann aber keinen Sinn. So, ich kann nicht so eine halbherzige Rülps-Furz-Headline machen, dann aber einen super guten Artikel schreiben. Was ist das für ein Quatsch?
Hättest du lieber gehabt, Sydney Beers singt ihre männlichen Kontrahenten an die Wand?
Zum Beispiel, ja, sowas. Oder weiß ich nicht, Sydney Beers ist eins der schönsten Konzerte seit langem im Molotow. Sydney Beers ist neue Künstlerin auf dem Weg nach oben. Irgendwie sowas. Aber ich muss doch
das,
nicht.
Das funktioniert ja nicht.
Ja, genau, das ist ja genau das Problem. Das funktioniert nicht. Da klickt da keiner drauf. So.
Ja.
Aber packst du da Furz und Rölps rein, kommen die ganzen, weiß ich nicht, Berns und Evas aus ihren Löchern gekrochen und klicken da halt drauf oder klicken da halt nicht drauf und kommentieren einfach nur diese scheiß Überschrift.
Ja.
Fand ich super schade für die Künstlerin, wirklich. Fand ich total kacke. War auch das erste Mal wieder, dass ich seit sehr, 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 sehr langer Zeit
geweint habe.
Nee, was bei Facebook gepostet. Also unter diesem Dings, was gepostet hat. So, habe ich Ewigkeit nicht mehr gemacht, da musste ich das machen. Das ging nicht. So,
und wie waren die Reaktionen von Bernd und Eva?
Hat das tatsächlich einen Scheißdreck interessiert. Ich habe ein paar wütende Smileys bekommen.
Ja.
Aber von den wichtigen Leuten, und das fand ich sehr schön, habe ich Daumen hoch bekommen. Von Benjamin Mitchell zum Beispiel, der halt bei Field Union arbeitet, die halt die Promo für Sydney Beers machen. Oder von Danny Simmons, von Grand Theft Van Cleef oder von anderen Leuten, die irgendwie ein bisschen Ahnung von Musik haben und sich denken, ja, ganz genau, finde ich gut. Aber die Evas und so haben halt so ein Wut-Smiley gemacht.
Ich meine, die waren ja auch eh nicht dabei.
Und nee, natürlich waren die nicht dabei. Die wohnen alle irgendwo, weiß ich nicht, in Buxtehude wahrscheinlich.
Oder in Rahlstedt.
Oder in Rahlstedt.
Ey, Rahlstedt ist mega gut angebunden. Ich wohne übrigens nicht mehr in Rahlstedt.
Ist das so?
Aber ich habe die ersten 19 Jahre meines Lebens in Rahlstedt verbracht.
Ja. Wieso, wo kommst denn du her eigentlich?
Aus Rahlstedt.
Naja, ich meine, ach so.
Hamburg-Rahlstedt.
Du bist Rahlstedter.
Ja, genau, ich bin Rahlstedter.
Womit zeichnet sich der Rahlstedter aus, jetzt im Gegensatz zum Pinneberger?
Boah, das ist doch nicht dein Ernst.
Entschuldigung.
Was ist das denn für eine krasse Frage? Nein, also der Pinneberger zum Beispiel, der hat halt ein Wandtattoo an der am Wohnzimmerwand, wo dann die Skyline von Hamburg ist mit der Kühlbrandbrücke und dem Michel und so. Und da steht dann Hamburg My Sweet Home oder sowas. Und in der Küche ist dann halt auch nochmal ein Wandtattoo mit Coffee, wo dann Coffee C-O-F-F-E geschrieben wird oder sowas. Und der Rahl steht da halt so einen Scheiß nicht. Der weiß halt, ich wohne in Hamburg. Und ich habe hier, ich habe geile Natur um die Ecke, aber habe auch eine gute Regionalverbindung, wenn sie denn mal fährt, die Regionalbahn, in die Innenstadt, bin irgendwie in einer Viertelstunde in der Innenstadt und bin eigentlich Hamburger.
Oder also du fühlst dich auch als Hamburger?
Ja, natürlich, ich bin geborener Hamburger.
Aber ich dachte, du hast wie Ariel deine...
Nee, das, ja, weißt du, das habe ich natürlich nicht, aber ich kann ja auch die Metapher von Ariel auf andere Menschen anwenden, nicht nur auf mich.
Ja, wie zum Beispiel auf meine Frage, die ich halt vor Manta Manta gestellt habe.
Ja, wie war die nochmal?
Bist du eigentlich zufrieden damit, wie es jetzt so gelaufen ist?
Das war wirklich die Frage, scheiße.
Nee, nicht unbedingt so richtig. Ich meine, du bist kein Schauspieler, ich bin kein Schauspieler.
Naja, weißt du, ich bin ja schon Schauspieler. Also ich sehe mich auch immer noch als Schauspieler. Ich arbeite halt wahnsinnig viel als Sprecher für Audiodeskription, Live-AD, und das ist natürlich nicht Schauspiel, aber ich weiß nicht, man dreht dann irgendwie mal eine Werbung oder man macht irgendwie mal einen Studentenfilm und spielt dann da, auch wenn man da jetzt nicht groß bezahlt wird bei sowas, aber ich kann das ja immer noch alles abrufen und bin ja trotzdem noch, was heißt ein Studentenfilm oder einfach mit Freunden irgendwelche Projekte oder so, ne? Also ich arbeite manchmal als Schauspieler, um auch vielleicht dieses Handwerk nicht zu verlieren oder zu verlernen oder einfach, weil es mir Spaß bringt, mich auszudrücken in einer Rolle. So, das finde ich halt schon ganz cool. Aber du hast schon recht, dass ich jetzt nicht aktiv als Schauspieler unterwegs bin.
Das soll kein Diss sein.
Nee, aber es ist
es sollte
ist
so, eigentlich eher so,
ich überleg ja
was,
selber.
Was wurde uns damals gesagt und was ist aus uns geworden?
Weißt du, das Ding ist, was ich immer so denke, ja, die Schauspielschule, klar, du hast vollkommen recht, wenn man das absolviert, denkt man so, ey, ich muss jetzt eigentlich die ganze Zeit drehen, ich müsste eigentlich jetzt erstmal, weiß ich nicht, einen großen Kinofilm und dann, wenn es dann irgendwie nicht mehr so läuft, müsste ich dann nochmal ein paar Jahre in irgendeiner Soap oder Telenovela spielen.
Damit oder bei Netflix, spielst bei Barbaren mit.
Ja, ich meine, es wäre natürlich geil, wenn die mich jemals für sowas wie, keine Ahnung, das Boot, im Westen nichts Neues oder sonst was gecastet hätten oder das damals schon so gewesen wäre. Ich meine, ich weiß nicht, ihr habt ja wahrscheinlich Dark gesehen. Das war so das erste deutsche Netflix-Format überhaupt und auch das, was ich gesehen habe, wo ich dachte, wie krass, dass man, da wünscht man sich natürlich als Schauspieler da irgendwie eigentlich, da will man dabei sein, weil das so gut gecastet war und so tolle Leute dabei waren. Aber ich habe nie... Wie soll ich sagen? Ich habe immer den Wunsch gehabt, auch noch mehr als Schauspieler zu machen und zu arbeiten. Das habe ich auch nicht abgeschrieben oder so. Und ich sag mal, alle Schritte oder alle Sachen, die ich so gemacht habe, waren halt nie besonders weit ab von dem, was ich auf der Schauspielschule gelernt habe. Das muss ich schon sagen. Also auch das, auch die Audiodeskription und auch jetzt hier die Comedy-Tour und so. Also alles, das ist ja alles, weil ich Schauspieler bin, mache ich das. Und weil ich eine Ausbildung in dem Fach habe. So. Also deswegen kann ich nicht sagen, dass ich das so komplett hinter mir gelassen habe.
Du hast Comedy-Tour gesagt?
Ja. Ja, da bin ich ganz neu dabei, Comedy-Tour Hamburg. Da bin ich jetzt einer der neuen Comedians in Hamburg und mache eben die rollende Comedy-Show durch Hamburg. Und das ist dann immer am Wochenende. Und ja, kommt vorbei, kauft euch Karten dafür. Ist mega, wir freuen uns.
Und was ist dein Thema? Frauen, Männer?
Viel. Nein,
Kennst du Frauen?
Es ist natürlich für jeden was dabei. Und ich glaube, wenn ich jetzt nur Moritz macht eine Stadtrundfahrt mit bisschen Anekdoten, das wäre ein bisschen langweilig. Also es sind schon viele, viele Gags. Und der Cem Ali Gültekin macht die Touren schon seit, ich glaube, 15 Jahren in Hamburg und auch in Berlin und hat das auch deutschlandweit ausgeweitet. Also es gibt überall Künstler, die das in Deutschland machen. Und wie gesagt, ich bin jetzt ganz neu in Hamburg dabei und wir haben halt natürlich super viele Anekdoten über die Sehenswürdigkeiten und haben jetzt geprobt, haben an den Gags gefeilt, dass die, ich sag mal, ja, modern und so sind. Aber natürlich ist auch viel Kennste und Mann-Frau-Thema und sowas dabei. Aber das ist nicht, weil ich das so geil finde oder weil ich es so scheiße finde, sondern weil ich finde, ich kann es halt verstehen, weil es sehr viele Menschen auch erreicht. Ne? Also
viele Menschen finden das geil.
Genau, also, es ist einfach auch lustig und es ist so doof, das klingt. Ein schneller Lacher ist eigentlich viel schöner für die Stimmung von so einem Bus, von so einer Bustour, von so einer Comedy-Tour, als jetzt irgendwie, dass ich jetzt anfange mit irgendwelchen Improvisationen über mein Leben und über die LGBTQIA+-Community in Hamburg oder sowas und über meine Beziehung und über, also es ist so ein bisschen, dass ich so denke, nee, es soll ja unterhaltsam sein und soll halt alle abholen, die ein Ticket gekauft haben und dadurch ist es sehr breit gefächert. Es sind so ein paar Gags einfach dabei, die liebe ich sehr, die sind einfach total schön, weil ich sie total gerne mag und wir dann irgendwie auch noch daran so gearbeitet haben, dass sie halt auch zu mir passen. Aber es sind natürlich auch Gags dabei, wo ich manchmal so denke, ah, schwierig, ob man den noch so in 2-3 Jahren noch so bringen kann. Aber das probiere ich natürlich auch aus. Es ist so ein bisschen try and fail oder halt einfach ausprobieren, ob es wirklich funktioniert, ob es auf lange Sicht funktioniert. Ja. Kennst du.
Ja, es gibt ja einen Grund, warum ja. Mario Barth Hallen füllt, ist Alter. So. Also, ja. ne? Also das ist halt leichte Kost, ganz ja. einfach. Das sind leicht gemachte Witze.
Ja.
Das ist ja, ne, das ist ja nichts, wo du lange drüber nachdenken musst. Weißt du, der stellt sich auf die Bühne und der ballert einfach raus. Und so eine Geschichte dauert dann halt irgendwie Ewigkeiten.
Ja, ich meine, der hat halt auch Leute, die für den schreiben.
Ja, natürlich.
Genau. Das ist klar. Einfach das Krasse.
Und mein Ich von 2001 versteht das vielleicht halt auch. Aber heutzutage...
Nee, mein Ich von 2001 hat das damals schon nicht verstanden.
Ach doch, kurzfristig doch.
Nee,
doch,
Mario Barth war immer für mich das absolut rote
Tuch. Sage ich auch ganz ehrlich, für mich als... ich meine, weißt du... Das habe ich neulich auch mit dem Chef quasi besprochen, dass ich bin eigentlich zu Schauspiel gekommen, weil ich Anke Engelke und Bastian Pastewka und so, bin mit Wochenshow quasi
ja,
groß
recht.
Geworden.
Ja.
In meiner Pubertät kam, war das halt mega. Wir haben jede ja. Woche, jeden Tag in der Schule die Ricky und Brisco Schneider nachgespielt und so. Und dann kam irgendwann Lady Kracher und ich war mega der Anke Engelke-Fan und habe diese Gags, die Pointen mitgespielt und wollte eigentlich, habe mir gedacht, ey, ich will mal eine Sketch-Comedy machen, eine richtig geile Sketch-Comedy. Dann kam irgendwann scheiß Sketch-Comedies und so, dann hat man wieder alte Sachen entdeckt, sowas wie Loriot, wo man dann in der Schauspielschule auch dachte, ey, geil, Loriot, das ist so, der beobachtet Menschen und so. Und das sind so Sachen, genauso wie Harpe Kerkeling, der so ein krasses Improvisationstalent hat und mit so einer Herzlichkeit und Wärme auf die Leute zugeht und trotzdem die auch natürlich manchmal vorgeführt hat, aber auch immer irgendwie mitgerissen hat, so. Dass ich das waren immer so Sachen, die mich halt total inspiriert haben, auch schon während der Schauspielschulzeit. Und für mich mit dieser Comedy-Tour jetzt, einfach weil es ein Ongoing-Job in Hamburg ist, der mir total Spaß bringt, zumindest bisher. Also ich habe ja bisher nur eine Tour gemacht, so. Aber das ist so, es schließt sich für mich ein bisschen der Kreis, weil ich von Comedy und von, ich will Sketche machen, ich will Leute zum Lachen bringen, ich will Leute entertainen und unterhalten, jetzt zurück zu der Comedy halt komme, nach so vielen Jahren, die ich mit der Schauspielschule fertig bin.
Wusstet ihr eigentlich, dass Harpe Kerkeling damals im Fernsehen geoutet worden
ja.
ist?
Ja. Von Rosa von Braunheim.
Von Rosa von Braunheim. Ja.
Ohne das zu wollen.
Ich hab das letztens erst gelesen. Ich wusste das gar nicht. Das hat mich sehr schockiert, muss ich sagen. Weil das war damals ja auch eine Zeit, in Anführungsstrichen, wo das vielleicht nicht unbedingt im Fernsehen ausgebreitet werden sollte.
Das war Anfang der 90er. Ja. Und der hat nicht nur in dem Atemzug hat er, glaube ich, noch Alfred Biolek geoutet.
Mhm, genau.
Und Harpe Kerkeling, ich weiß nicht, noch irgendwen. Und das kam gar nicht gut an. Nee. Also es war ein Skandal damals. Und ich glaube, Kerkeling hat lange da gebraucht, um darüber auch zu sprechen und dazu Stellung zu beziehen, weil das ist ich weiß nicht, wie das so, was eure Erfahrung auch mit Kollegen und Kolleginnen ist, ein unfreiwilliges Outing von jemand, wo man nicht mal beteiligt ist oder nicht mal dabei ist oder so, oder das ist ganz unangenehm, also ist es einfach. Und das
geht gar nicht.
Also. Das ging Anfang der 90er auch wirklich, das war wirklich ein Skandal. Ja. Also das tat mir auch, also im Nachhinein tut einem das so leid, weil ich glaube, für den war es nicht schlecht, es war kein Karriereknick so.
Nee, das
war
gar nicht.
Aber der hatte darin echt zu knabbern, also psychisch ist das, glaube ich, echt hart.
Und man nimmt der Person ja auch die Möglichkeit, selber zu sagen, dass es so ist.
Ja,
also,
ja genau, du nimmst, komplett.
Das führt mich witzigerweise zu einer Frage.
Ja, auch raus.
Dani, frag mal.
Ich nehme nochmal einen Schluck Sekt.
Ja, auf jeden Fall. Frag mal, wie wir uns kennengelernt haben.
Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Das fragst du mich, oder? Ja.
Wenn wir unterwegs sind, erzählst du halt immer die gleiche Geschichte.
Und
kannst du mal sehen, was für ein dummer Bauer ich damals gewesen bin.
Ja, das war wirklich ein bisschen süß. Also Hauke war, ich glaube, 24 oder 25 und ich war so bisschen jünger. Also du warst auch noch jung. Du warst so gerade vom Dorf in die Stadt und es war Vorsemester an der Schauspielschule. Das gab es damals so ein halbes Jahr vor dem Eintritt in die Schauspielschule konnte man so, ich sag mal, Basic-Training für Fantasie und Körper und so machen. Und Gruppenensemble war ja ganz viel. Das fand ich eigentlich ganz schön.
Fantasie und Körper, ihr
Hippies, ich meine, das ist so ein bisschen, ich meine, das war schon so ein Vorgeschmack auf, hast du eigentlich Bock, 3 Jahre lang mit barfuß mit fremden Leuten in einem Raum zu atmen?
Oh,
dann konnte man das im Vorsemester schon mal so ein bisschen beweisen. Ja. Und da habe ich Hauke kennengelernt und da kam ich zu spät zu der ersten Stunde, weil irgendwie Verkehr war in Hamburg, war Katastrophe. Und von Rahlstedt nach Altona ist eine ganz schöne Strecke dann so. und das war irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, am wievielten Tag, in welchem Jahr, 2007 oder so. Und ich kam da irgendwie durchs Fenster gestiegen und ich weiß nicht, ich muss mega sportlich ausgesehen haben damals. Weil Hauke hat so gedacht, ich bin so ein mega sportlicher Typ, der jetzt so sagt, ey, ich komme zu spät, sorry, hey Leute. Und dann gleich irgendwie meine Sachen in die Ecke gepfeffert und mich dann gleich dazugesetzt und so. Und ich weiß nicht, ich habe so gedacht, wie krass, mir war das natürlich ultra unangenehm. Aber du hast danach gesagt, ja, das war so ein cooler Auftritt irgendwie.
Es war so ein Football-Moment. Mhm. So, der Typ spielt auch bestimmt Football. Das ist doch bestimmt so ein Aufgepumpter, der jetzt
in den Fit geht. Ja, aber dann hast du irgendwann mal gesagt, als du dann erfahren hast, dass ich homosexuell bin, hast du gesagt, ach so, ja, das finde ich cool, weil ich habe jetzt Bock, mit dir so ein Projekt zu machen, wo ich der coole Footballspieler bin und dann und dich so unter meine Fittiche nehmen und so und dich so mitnehmen oder sowas. Irgend sowas hast du dann auch mal gesagt.
Nee, ich habe einfach fünf Monate nicht geschnallt.
Ja, das weiß ich, ja.
Ich habe einfach fünf Monate nicht geschnallt, dass du homosexuell bist.
Ja.
Und ich habe bestimmt auch den ein oder anderen dummen Bauernwitz, haha, vielleicht etwas vielleicht.
So warst du noch nie.
Nee, das nicht, aber es hat mich einfach derbe aufgeregt, dass ich das nicht geschnallt habe.
Ich hab, ja, ich das weiß
so,
ich noch.
Ich hab mich so weltoffen, ich fand mich so weltoffen, ja, und hab einfach gesagt.
Auge fand sich ist so weltoffen.
Ist dein homosexuellen Radar nicht sofort angesprungen?
Mein homosexuellen Radar ist nicht sofort angesprungen und erst.
Ja, ich meine, also eigentlich sagen mir immer heutzutage so alle, ja, hab ich sofort gewusst, hab ich sofort gemerkt. Und dann denke ich immer so, ja, okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, mit 20, 21 war ich jetzt nicht weniger so wie ich bin, als wie ich jetzt bin. Aber es ist so, dass das wirklich witzig war, weil damals, wenn man dann was Neues startet, eine Schauspielschule, bla, man muss ja eigentlich immer, man müsste es ja nicht durchgehen, dieses Outing, aber irgendwie war es, das passte irgendwie in dem Moment und dann habe ich das irgendwie so rausgehauen in so einer, in so einem Bergfest-Gruppensitz. Ich war, glaube ich, nicht ganz fünf Monate, hast du es, sondern so zweieinhalb, hast du es halt nicht gewusst. Und da habe ich so rausgehauen, weil ich auch dich immer, ich musste dann immer nach Oldenburg zu meinem Freund fahren am Freitagabend oder wollte dann, weil es eine Fernbeziehung quasi war. Und dann habe ich dich und deine damalige Freundin immer auf der Autobahn gesehen und euch so zugewunken, weil ihr in die gleiche Richtung gefahren seid. Und dann habe ich immer gedacht, was die wohl denken, wo ich jetzt hinfahre. Aber die haben mich halt auch nie gefragt. Die haben nie gefragt, sag mal, wo fährst du eigentlich immer freitags hin? Ich dachte, du wohnst irgendwo in Rahlstedt oder so. Halt gar nicht. Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich bin da, irgendwann habe ich gesagt, ja, ich bin nach Oldenburg gefahren. Und irgendwann hatte ich dann immer so einen Moment, da mussten wir irgendwann uns alle irgendwie irgendwas rechtfertigen und dann ging es irgendwie darum, dass alle so früh immer sich, also dass man keine richtige Gruppendynamik gefunden hat. Ich habe gesagt, ja, sorry, ich habe halt keine Zeit, jetzt hier noch Freitagabend mit euch allen was trinken zu gehen. Ich muss dann halt auf die Autobahn, ich fahre dann nach Oldenburg zu meinem Freund so. Und dann war halt wirklich
und
so,
Hauke.
Ja, es war ungefähr so. Es war wirklich mind blow. Was? Der fährt zu seinem Freund?
Allein, dass das ein Thema
aber
ist.
Das muss man sich aber mal vorstellen. Ja, es muss
ja,
man,
ey, das war ein Thema. Das war ein Thema. Es ist 2007.
Das ist total krass.
Voll. Ja. Es ist 2007 und
ist wirklich 16 Jahre, ja, du hast wirklich recht.
Und,
ja.
und ich glaube, das ist meine erste, also eigentlich die allererste Erfahrung mit einem Menschen, mit dem ich halt zusammenarbeite, der von sich halt damals gesagt hat, er wäre homosexuell. Und die zweite Erfahrung, die ich gemacht habe, war irgendwann als Zehnklässler, wo sich irgendjemand geoutet hat und man halt als irgendwie Neunt- oder Zehnklässler irgendwie so auf so einer, ey, aber ich bin nicht schwul. Ey, cool, was die machen, aber ich bin nicht schwul.
Ja.
So, und dann.
Aber so hast du nicht reagiert, wo er das gesagt hat. Ey, total geil, aber ich bin nicht schwul.
Nee, nein, das wusste ich ja auch. Hauke hatte ja auch eine Freundin, aber es war witzig, weil du mir das damals, glaube ich, auch erzählt hast. Also ich weiß noch, das war halt wirklich, das war wirklich das Süße eigentlich daran, damals, ich meine, das ist ja wirklich schon lange her, da warst du davon, total nicht beeindruckt oder fasziniert oder du konntest das nicht greifen, glaube ich, in dem Punkt in deinem Leben. Und dann ging das halt, dann warst du gerade in Hamburg und ich glaube, zwei Jahre später hast du gesagt, sag mal, wie habe ich denn da reagiert, weil bis dahin hattest du wahrscheinlich schon sonst welche Personen im Gesicht mit ihren sexuellen Neigungen. So, weil das ist einfach das Leben in Hamburg. Und ich meine, du bist ja wirklich dann in die Vollen auch gegangen in Hamburg, so mit Auflegen und so und Bar live. Deswegen war das, glaube ich, damals, da warst du wirklich, das war, glaube ich, auch eine Naivität wahrscheinlich auch von uns allen irgendwie. Wie geht man jetzt damit um?
Genau, ich kam halt direkt aus der Garage Buxtehude, kam ich direkt und wenn ich im Nachhinein reflektiere, kann ich sagen, die war halt einfach bei unseren Indie-Partys verdammt weiß. Mhm. Die war verdammt weiß, die war da verdammt hetero,
ja.
So, und es war irgendwie immer zwar das Thema, ja, kein Bock auf Faschisten und kein Bock auf Rassismus und keine Ahnung.
Aber halt auch kein Bock auf einen Zungenkuss von einem Fremden, der vielleicht wieder meint. Aber das ist so witzig, bei Homophobie auch früher, ich will hier wirklich nicht den Rahmen sprengen, dann schneide dir das alles raus. Aber das Ding ist, bei Homophobie früher war es halt auch immer so dieses, ja, das ist scheiße, wenn mich einer antanzt oder so und ich will das nicht, ein Typ. Und ich denk so, Ja, und? Also mich tanzen doch auch Frauen an, von denen ich da nichts wollte, in dem Alter vor allen Dingen. Und dann sage ich einmal so, ey, sorry, ich stehe leider auf Männer. Und dann kommt irgendwie, oh, schade, aber ich baller die ja nicht weg und laufe danach durch die Gegend und sage, ich hasse Frauen, die sollen sich mir nicht nähern, die Bitches. Also um Gottes Willen. Und genauso ist es doch bei Schwulen auch, wenn wirklich mal ein Heterotyp, der auch vielleicht, keine Ahnung, warum auch immer homophob ist, wenn der von einem angetanzt wird, liebe Hetero-Zuhörende, nicht wegschieben oder gleich wehtun oder gleich alle Schwulen hassen. Man kann auch einfach nett sagen, ey, sorry, ich stehe gar nicht auf Männer so. Und dann, wenn der dann scheiße reagiert, kann man immer noch pissig sein. Aber ich finde halt, das Recht, irgendwie Leute irgendwie anzutanzen und so, das ist ja kein Recht, was man sich nehmen muss oder sonst was. Man muss halt immer aufpassen, dass es halt mit Respekt ist. Und ich meine, sorry, in unserem Alter so viel angetanzt und antanzen machen wir ja auch nicht mehr. Nee, das war halt, nee, ich meine, einfach, als man Anfang 20 war, war das halt ein Thema. Ne? Also wie oft ich das gehört habe von, ja, aber hey, ich bin nicht schwul, also mich jetzt nicht. Und ich denke so, ja, keine Sorge, ich wollte mich eigentlich nur kurz mit dir unterhalten. Also ich wollte dir jetzt nicht an die Wäsche. Also es ist schon krass gewesen damals.
Kann ich fragen, wann du dich geoutet hast?
Mit 17 habe ich mich vor den ersten Freunden und dann irgendwann vor den Eltern, vor der Familie geoutet und mit 18 glaube ich dann schon fast vor der ganzen Stufe so mehr oder weniger, weil ich keinen Bock mehr hatte auf dieses Versteckspiel und dieses, ja, der Moritz ist irgendwie komisch, weil der hat irgendwie keine Freundin, aber irgendwie ist der auch ein bisschen, ne, hier und so. Und dann habe ich so gedacht, nee, komm, dann erzähle ich das einfach 3-4 Leuten, wo ich dann safe war in der Familie und im Freundeskreis. Und habe ich das 3-4 Leuten quasi aus der Stufe erzählt und dann war mir klar, dass das dann die Runde macht und dann war eigentlich, dann wurde halt immer, wenn irgendwie, ey, voll schwul, oh, Entschuldigung, Moritz, so, war dann immer so die Reaktion, wo ich dann auch denke, so, ja, okay, aber das war halt wirklich, ich meine, 2005 oder so.
Weißt du, ne? Weißt du?
Voll schwul, sorry, ey, Moritz war jetzt, ich sage immer, ja, es ist schon in Ordnung, es ist halt irgendwie schade, dass du es im negativen Zusammenhang verwendest, aber das, ich meine, sorry, ich bin jetzt Mitte 30, ich muss das nicht mehr sagen den Leuten, also es ist halt vorbei, auch dieses, ich höre das natürlich nicht mehr, also selbst in der Bahn oder Bus oder so, man hört das ja nicht mehr, dass die Leute, ey, voll schwul, das sagen die nicht mehr. Das war aber vor 15 Jahren war das noch so.
Noch nicht mal vor 15 Jahren, aber vor 5 Jahren ist teilweise immer noch so, dass
ja, okay.
Personen halt sagen.
Siehst du, wie selten ich Bus und Bahn fahre.
Na, aber findest,
Spaß.
Aber findest du schon, dass sich jetzt in den letzten 15 Jahren was geändert hat? Also
ja, extrem. Also von dem, was ich mitbekomme, in alleine wirklich was an Bewegung passiert ist in der ganzen Szene von LGBTQ-Menschen. Ich glaube auch, dass die Leute, die heute so 21 bis 26 sind, die Jungs und Mädels, die gehen damit ganz anders um. Für die ist das halt nicht mehr dieses, boah, krass, hätte ich nie gedacht, sondern es ist so, ja, okay, ist mir eigentlich scheißegal, Hauptsache, wir verstehen uns gut. Und das ist so dieses, was eine Veränderung hat. Was ich krass finde, auch in Corona, weil die Leute so viel zu Hause waren und sich so viel mit irgendwelchen Themen beschäftigen konnten, über die sie sich vorher nie beschäftigen konnten, ist natürlich, der Hass ist sehr viel größer auch geworden dann in den Ausschlägen, aber auch die Unterstützung, das Verständnis ja auch gerade für dieses Thema mit Transpersonen. Das ist wirklich krass, wie einem das um die Ohren gepfeffert wird, aber ich persönlich finde es im positiven Sinne, weil es wirklich, es wird immer mehr präsent, dass es ein Thema ist und das war vor 15 Jahren, war das ein Tabuthema, darüber hat keiner gesprochen, sorry, selbst in meiner Bubble, die offen war halt irgendwie trans eine Beleidigung und so, ne, und das war dann immer so, dass man so denkt, okay, krass, wie wird denn hier mit den Leuten umgegangen und heutzutage finde ich schon, dass es eine krasse Veränderung gemacht hat, aber vielleicht bin ich da auch in einer netten Blase oder auch das, was ich halt online mitbekomme. Es ist natürlich manchmal der Hass von diesen Idioten, von Eva und Bernd, aber es ist eben auch manchmal wirklich ganz oft, dass eben Leute unterstützende Kommentare schreiben mit, ja, sorry, Erläuterung oder Erklärung oder mal die Leute versuchen abzuholen, da wo sie gerade sind. Und ich glaube halt, dass ganz oft vorgekommen ist, auch in den letzten Jahren, dass Leute eine vorgefertigte Meinung hatten oder eine Meinung hatten und die dann aber vielleicht ein bisschen mal umgeändert werden konnte. Das glaube ich schon. Aber vielleicht ist es auch nur mein Gefühl in der Woken Bubble.
Aber du gehst da ziemlich offen mit um, oder?
Ja, doch. Also ich mache da eigentlich kein Geheimnis drauf. Aber ich meine, wer fragt mich denn heutzutage noch? Bist du eigentlich schwul? Das fragt mich ja keiner. Weißt du, ich denke so, wenn ich irgendwie arbeite oder so, dann, wenn mich jemand fragt, ich meine, ich hatte das, glaube ich, hatte ich das schon mal bei, ich mache auch ja die Herzretter-Trainings. Ich glaube, da hatte ich das auch, da wurde ich mal gefragt, ob ich eine Freundin habe oder sowas von irgendwelchen Schülern, ne? Mhm. Also die dann irgendwie, hast du eine Freundin? Und dann denke ich so, sage ich dann halt nein, so. Und dann versuche ich auch das Thema nicht weiter fortzuführen, weil es geht die ja auch nichts an, so. Aber ich weiß, dass dieses Privatinteresse ja immer da ist, wenn da jemand Neues kommt und den will man irgendwie ganz viel fragen, so. Aber ich kann damit nicht offen umgehen, weil ich meine, ich lebe ja so. Ich lebe ja schwul.
Also, ich habe 12 Fragen vorbereitet. Wenn du möchtest, kannst du sie leicht, locker, witzig oder tiefgründig beantworten.
Mal gucken.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Diesen Job habe ich damals nur angenommen, weil ich absolut pleite war.
Ich habe ein Tourneetheater gemacht, wo wir morgens um 5 hier in der Holzenstraße losgefahren sind mit dem HVV-Bus. Und haben morgens dann in irgendwelchen Schulturnhallen Bühnenbilder aufgebaut und ich habe da mitgespielt. Ich wollte das aber unbedingt machen, nicht nur, weil ich total pleite war und weil ich dringend einen Job brauchte, sondern auch, weil ich als Schauspieler arbeiten wollte. Und das war eigentlich nur eine Märchenproduktion, aber das war schon echt hart, weil es war ein super kalter Winter und dann haben sie die Turnhallen teilweise nicht beheizt und so und das war schon echt der Horror. Dann sind wir da, haben wir in nicht beheizten Turnhallen, musste ich dann irgendwie auf dem Boden liegen und irgendwelche Sachen spielen vor irgendwelchen schreienden Kindern. Das war schon echt die Härte. Aber das macht man halt, ne?
Für dieses Kleidungsstück aus meiner kindlichen Vergangenheit könnte ich meine Eltern echt verklagen.
Meine Mutter hat immer Eulili-Sachen gekauft für mich. Kennt ihr Eulili-Sachen?
Ja.
So mit so Blümchenhosen und Blümchenpullover. Und meine Mutter fand das immer so süß, wenn mein Bruder und ich sowas anhatten. Und ich glaube, bei mir fand sie das noch süßer, wenn der kleine Moritz das anhatte. Und wenn ich halt Fotos sehe mit den Eulili-Pullovers, und ich meine, in den 90ern hatte man dann ja auch noch so teilweise so Spitzenkragen und sowas, ne, wenn man dann irgendwie schick gemacht wurde für ein Foto oder so, oder Ende der 80er. Und ja, dafür könnte ich meine Eltern schon verklagen. Also für diese Eulili-Hosen heftig.
Am Tresen bin ich immer die Person, die
sich schnell ein Getränk bestellt und wieder zurück auf die Tanzfläche geht.
Würde jemand ein Buch über mein Leben schreiben, würde es diesen Titel tragen.
Oh mein Gott, meine Fresse. Hast du eine Idee?
Der Nudelfresser.
Ja, der Nudelfresser, das ist auch okay. Gut, genau. Oh Gott.
Für diesen materiellen Besitz habe ich bisher am meisten Geld ausgegeben.
Wahrscheinlich meine Sailor Moon-Sammlung.
Du hast eine Sailor Moon-Sammlung?
Ja, ich habe ungefähr die größte Sailor Moon-Sammlung des Universums. Nein, nicht des Universums nicht, aber vielleicht von Hamburg Harvestehude.
Was kauft man denn da? So wie bei Yu-Gi-Oh! Karten oder wie?
Alles, Hauke. Figuren, Replikas, alles.
Hast du eine Brotbox?
In dem Brotbox habe ich neulich überlegt, ob ich mir eine kaufe, aber die fand ich vom Design her so kacke, die habe ich nicht. Ich habe wirklich eine große Sammlung. It's a lot.
Mit steigendem Alter macht sich bei mir Folgendes bemerkbar.
Man wird ruhiger, aber man wird ruhiger und selbstbewusster generell. Aber ich finde, ich merke auch, dass ich, wenn neue Sachen kommen, immer etwas aufgeregter bin, als ich es vielleicht vor 15 Jahren gewesen bin oder vor 10 Jahren.
Echt?
Ja.
Was heißt neue Sachen? Also wir gehen mal jetzt mal mit dem Hund eine andere...
Ja, mit dem Hund das war natürlich total aufregend, den überhaupt zu bekommen, dass man jetzt plötzlich einen Hund hat, das war total aufregend. Aber auch so, wenn neue berufliche Sachen sind, jetzt mit der Comedy-Tour zum Beispiel, ich war so aufgeregt wie noch nie in meinem Leben halt vor der ersten Tour, weil es einfach so plötzlich mal wieder was ganz anderes war und ich vorher halt so 10 Jahre so mein Ding gemacht habe, ne? Das muss man schon sagen.
Ich schließe meine Haustür auch ab, wenn ich in der Wohnung bin.
Nein.
Ich kenne Leute, die halt abschließen, während andere Leute da drin sind.
Nö, ich mache das abends, ne? So, wenn ich schlafen gehe, dann schließe ich die ab.
Aber das auch.
Ja.
Ich möchte jemanden mit meiner Kochkunst begeistern. Das mache ich mit diesem Gericht.
Mit Lasagne.
Oh, ist die vegetarisch oder?
Kann ich beides. Also mit Hack und Hack. Vegetarisch.
Das letzte Mal, dass ich gelacht habe, bis die Tränen kamen.
Ich glaube gestern, weil meiner Mutter irgendwas Witziges, nee, mein Vater ist irgendwas Lustiges passiert, meine Mutter hat sich darüber kaputt gelacht und die haben mir das erzählt und ich musste sehr mitlachen, weil meine Mutter so niedlich gelacht hat.
Ich könnte mir vorstellen, in die Politik zu gehen.
Nein, dafür bin ich, glaube ich, zu dumm einfach. Ich finde, nein, das möchte ich kurz sagen, ich finde, es gibt Leute, die kennen wir bestimmt alle, die hätten so viel zu sagen und so viel Wissen und Fachwissen über politische Themen in Deutschland und in der Welt, dass ich finde, die sollten wirklich in die Politik gehen und die machen aber dann was anderes, weil sie haben keine Zeit dafür, weil sie andere Sachen machen. Und ich persönlich denke so, ich versuche echt, mich auf dem Laufenden zu halten und abzudaten, was halt so passiert in der Welt und in Deutschland, aber ich persönlich glaube, dass ich kein guter Politiker wäre oder ja, das wäre nicht mein Ding.
Ich kaufe mir häufiger ein Ticket, als dass ich schwarz fahre.
Ja, definitiv. Da bin ich spießig.
Ein Traum, der immer wieder in der Nacht bei mir anklopft.
Oh Gott, in der Nacht. Ich glaube, es ist so dieses, das, was ich ganz oft habe, ist, dass da bist du bestimmt auch schon 100-mal drin vorgekommen, weil ich dich natürlich so selten sehe. Ich habe manchmal diesen Traum, dass man ist so wie auf einer Klassenreise oder man ist so mit ganz verschiedenen zusammengewürfelten Leuten plötzlich im Skiurlaub, obwohl ich zuletzt im Skiurlaub war mit 4 Jahren. Man ist irgendwo zusammen in einer komisch zusammengewürfelten Gruppe und irgendwas passiert, irgendwas Schlimmes oder irgendwas Tolles. Und das ist so ein Traum, der immer wieder kommt. Man ist irgendwo anders in einer surrealen Umgebung und dann, weiß ich nicht, bist du da, dann ist dann noch irgendwie ein alter Lehrer von meiner Schule und irgendwie noch 2, 3 Leute aus dem Freundeskreis oder so. Und plötzlich sind da alle zusammen und kennen sich und sind zusammen auf Reise. Das habe ich ganz oft.
Hast du jetzt eigentlich, wo du jetzt so im Tourstress bist, Albträume davon, dass die Tour nicht klappt?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Kein Check. Also ich bin gut aufgeregt, glaube ich, auf jeden Fall, weil jetzt so die letzten Tage immer noch wieder Sachen auf einmal dazukommen, dann klappt das nicht und dann geht das nicht und der Nightliner kann doch nicht da so lange stehen bleiben, der muss jetzt doch woanders hin und einige Venues schreiben Beschreibungen, wo der Nightliner stehen soll, wo du denkst, wer hat das gemacht, ein 4-Jähriger oder was, also völlig bescheuert, so, dann musst du dann da halt irgendwie hinterher so und aber ey, die Produktion macht halt All Artists, also die Vorproduktion, das macht Jan und Jan ist halt ein Tier, so, Jan ist halt mega gut, der ist halt richtig geil und hat da wie bescheuert, dass ich fast damit nichts zu tun habe. So, ne? Ich schreibe jetzt irgendwie morgen noch einmal eine Mail an alle Venues raus, wo drin steht, hallo, ich bin's, ich mache hier die Tourkacke und das sind die Punkte, die ich gerne nochmal vorab besprechen möchte, das sind die Zeiten etc. So. Und dann kriegen die das und dann soll das schon laufen. So, ich mache mir da keine großen Sorgen.
Wie lange bist du jetzt weg?
Ich bin von jetzt Donnerstag weg bis noch 2 Wochen, weiß ich nicht, 19. komme ich glaube ich wieder. März. Ja, 19. März komme ich wieder.
Dam, dam, dam.
Habt ihr überhaupt Albträume von beruflichen Sachen?
Nee, so? Habe ich noch nie gehabt, tatsächlich.
Voll, immer. Ich habe immer, den typischen Künstlertraum.
Du stehst nackt auf der Bühne und alle zeigen auf deinen Schniepi und sagen
Nee, gar nicht. Also schon auf der Bühne mit einem peinlichen Moment, aber meistens ist es immer so, irgendjemand spielt den falschen Song, also Schlagzeug und Schlagzeug und Gitarrist spielen was völlig anderes. Oder ich stehe vor der Bühne und warte, bis irgendjemand kommt von der Band, aber sie sind noch nicht da und ich gehe alleine auf die Bühne und versuche Gitarre zu spielen, aber da kommt halt nichts raus und ich versuche dann zu singen und die Leute gehen dann langsam weg. Oder auch klassischer ist, ich stehe auf der Bühne mit der Band und wir spielen und die Technik fällt aus und ich will in dem Moment sagen, ey, aber gleich passiert's. Und gefühlt stehst du da 3 Stunden auf der Bühne und das ganze Publikum ist schon weg, nur noch 2 Personen sind da und dann geht erst die Technik wieder los und ich schnauze halt irgendjemand an, weil das jetzt gerade nicht funktioniert hat, wie es halt ist. Also das kommt häufiger vor.
Ja, ich hatte mal irgendwie so einen Traum, der kam dann auch ein paar Mal wieder, dass ich wenn ich Theater gespielt habe oder so, dass ich dann auf die Bühne musste und aber in einem ganz anderen Stück, dass irgendwie ein Kollege oder eine Kollegin krank wurde und ich musste plötzlich oder weiß nicht, wollte nicht und ich musste auf die Bühne und konnte gar nichts. Und musste irgendwelche dialoglastigen Szenen mit Leuten spielen. Und das war dann immer so, ja, du musst da jetzt raus. Und das hatte ich dann manchmal. Aber der endet dann natürlich, der Traum. Weil diese Bühnensituation habe ich noch nicht geträumt, tatsächlich. Immer nur so dieses grausame Vording. Dieses Gefühl von, ich kann das nicht, will das nicht.
Ja. Ich habe vor 2 Tagen den letzten Bühnentraum gehabt. Und zwar, ich stand nicht drauf, sondern ich habe zugesehen. Ich bin irgendwie übers Hurricane Festival gelaufen. Und habe unsere Fotografin dabei erwischt, wie sie bei einer befreundeten Band im Nightliner sitzt und mit den ganzen tätowierten Jungs halt Spaß gehabt hat, aber ich mich nicht reingetraut habe, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich gehöre jetzt nicht mehr dazu. Und unter ihrem Fenster stand halt ihr Name mit alle lieben ... Und dann hat sie da mega Spaß gehabt und einen getrunken und dann bin ich zur Bühne gegangen. Und auf der Bühne war das komplette männliche Festival-Line-up. Die waren da alle in so einer gebückten Hundeposition und auf einmal kam halt Marilyn Manson raus mit so einem großen Ast, also mit so einem Busch halt und hat den Leuten auf den Arsch gehauen. Und da war dann halt so wie Thomas D. oder die Leute von Deichkind und Olli Schulz, die waren da halt alle so aufgereiht, wie so ein, also so 20 Männer und Marilyn Manson hat die ganze Zeit halt mit diesem Baum, mit diesem Busch halt auf deren Ärsche gehauen.
Und sowas, so einen konkreten Traum weißt du dann auch noch 2 Tage später?
Wenn du, ja, doch, sowas weiß ich. Wenn du einmal gesehen hast, wie halt die
Marilyn Manson Thomas D. verprügelt, das kriegst du nicht wieder raus.
Ach, du Scheiße.
War wohl eine gute Show.
Ja.
Ja.
Wir haben eine wunderschöne Playlist.
Genau, die heißt Astra Kunana Nachtasyl. Und da dürfen sich unsere Gäste oder wir halt auch oder alle zusammen tolle Songs drauf wünschen, die wir richtig gut finden.
Okay, dann wünsche ich mir von Lil Nas X dieses That's What I Want heißt es, glaube ich, ne? Ja, das finde ich immer noch sehr, sehr schön.
Dann wünsche ich mir von dem neuen Nina Chuba-Album, was sich bitte jeder anhören soll, weil das total großartig ist, einmal Mangos mit Chili. Und ich wünsche mir...
Schockverliebt kannst du dir
das haben wir schon drauf.
Ach so, echt? Ist schon drauf?
Habe ich runtergenommen.
Ja, okay. Echt?
Ja, das kann ja wahr sein.
Ist da wohl drauf. Wünsche ich mir von den Donuts tatsächlich Augen sehen, weil ich bitte einmal meine Meinung revidieren möchte, dass ich das Donuts-Album nicht gut finde. Ich finde das Donuts-Album hervorragend. Und das meine ich wirklich ernst. Ich habe es mir jetzt so oft angehört und ich finde es wirklich wahnsinnig toll.
Ja, ich weiß, so ist es halt mit dir. Du sagst, du findest etwas nicht gut, weil du es vielleicht vorher nur mal so kurz beleuchtet hast und dann gibst du dem mal die Zeit und beschäftigst dich mal mehr mit dem Album oder den Menschen und dann findest du diese Menschen oder das Album halt auch toll. Ich hab
Wow.
Richtig. Und zwar Tarek von KIZ hat mir den Drunken Masters gemacht, eine ganze EP.
Ja.
Und da wünsche ich mir den Song Fusion. Und auf der anderen Seite gibt es eine Band, die jetzt schon seit 10 Jahren besteht und kein wirklicher Indie-Knaller gewesen ist, aber Churches haben wieder eine neue Single rausgebracht mit Over.
Mhm.
Für einen Club zum Tanzen. Finde ich richtig gut.
Für einen Club zum Tanzen.
Für einen Club zum Tanzen.
Ey, ne, liebe Leute, wenn ihr das hört, bin ich irgendwo in Wien in der Grellen Forelle und so heißt der Laden. Und
klebst dich am Tresen fest.
Klebe am Tresen fest. Das war voll schön. Und wir hören uns dann wann wieder?
Irgendwann, wenn du wieder da bist.
Okay.
Klingt wie so ein Abschied, ne?
Ja.
Ja, ich verabschiede mich auch.
Ich werde rausgekickt.
Per WhatsApp Schluss gemacht.
Ja, per WhatsApp Schluss gemacht, genau.
Nein, Daniel. Den Daniel hört ihr wieder in 2 Wochen. Da ist er wieder am Start.
Und mich hört ihr dann nach Nachfrage.
Genau.
Und zwar Moritz Mutzmann, Comedy Tour, Audiodeskription.
Genau.
Und
Actor. Don't forget it.
Und Actor.
Ja. Und folgt mir auf Instagram.
Oh, bitte.
Super weird.